In Jesu Namen. Amen. Irgendwie hat man das Gefühl, dass jeden Tag, man traut sich kaum mehr Nachrichten schauen oder irgendwas zu lesen. Ständig haben wir neue Krisen. Ja. Einmal war es die Krise, jetzt ist es die nächste, jetzt kommt die übernächste und wir sind ständig in irgendwelchen Krisen drin. Und klar ist, dass auch so manche echt in Schwierigkeiten stecken, seelisch, vielleicht gesundheitlich, vielleicht auch, was die Zukunft betrifft, finanziell. Und man ist alles andere als sicher in so manchen Planungen. Und es fällt einem nicht leicht, gell? Und man merkt, dieses blöde Virus hatte keiner auf dem Radar und jetzt steckt man mittendrin und man denkt sich, wie kommt man endlich raus? Ich höre mir immer wieder Leute, die sagen, ich möchte mein altes Leben zurück. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich will, ja, aber ich weiß, was gemeint ist. So einfach normal sein dürfen. Aber es ist ja meistens so, dass einem eine Krise total unerwartet und unvorbereitet trifft. Logisch, ne? Da kommt was und paff. Und dann denkst du, okay, was jetzt? Ja, und dann gibt es verschiedene Arten, wie man da reagieren kann. Die einen sagen ja Augen zu und durch, ne? Nützt ja nichts. Ja. Und wenn ich wieder aufwache und die Augen aufmache, dann ist es vorbei. Schön wär's, ne? Ist leider oft nicht der Fall. Ja, andere wollen einfach flüchten, nur weg und dann kommt man nicht weg. Ja. Ich finde es ja interessant, ja, jetzt jedes Land macht so nach und nach, da darf man immer hinreisen, weil drüben, draußen ist es immer schlimmer als drinnen. Ne? Ist ja eine interessante Denkweise. Und man merkt, das Ding ist schon lange da, ich komme nicht weg. Gell? Vielleicht, also als Kind hatte ich oft so Träume, du willst wegrennen und irgendwer hält dich an den Hosenträgern. Ne? Kennt ihr das? Und wenn du Glück hast, lässt einer los, aber dann gibt es einmal einen Knall. Man kommt nicht weg. Gell? Und dann gibt es noch die fromme Reaktion. Man kann das ja mit Bibelfersen bekämpfen. Ne? Und beten. Tschakalaka und dann ist es fort. Und dann wacht man auf und man ist immer noch mitten im Chaos. Es gibt manche Dinge, die sind nicht einfach weg. Und warum, das wissen wir nicht. Manche Situationen, die gehen nicht weg, egal ob man sich davor versteckt, ob man versucht davon zu rennen, ob man es bekämpfen will. Manchmal findet man sich drin und denkt sich so, und jetzt? Und das hat auch nichts damit zu tun, ob man viel oder wenig glaubt oder ob man etwas falsch gemacht hat oder nicht. Manchmal ist man einfach mitten in der Krise. Klar, ich glaube auch, dass Gott das einfach mit einem Schnippen weggeben könnte. Ja, das glaube ich. Und manchmal macht das Gott, aber manchmal eben auch nicht. Warum, das wissen wir auch nicht so genau. Ne? Oftmals tut er es nicht. Aber dann sagt er uns etwas anderes. Weißt du was? Ich bin mitten in dieser Krise bei dir. Das habe ich zugesagt. Das ist das, was Gott verspricht. Ich bin da. Ich bin der, der mit dir unterwegs ist. Ich bin da. Wir haben es gerade vorher im Lied gehört. Ne? Ich bin da in deiner Krise, in deinem Stress, in deiner Angst. Ich bin bei dir, ich führe dich durch und ich führe dich dann auch raus. Aber das Herausführen, das ist meistens anders als erwartet. Und meistens auch anders, als wir das möchten oder erhoffen. Das ist ja dann auch so eine Sache. Ne? Also, die große Frage ist, wie geht man um mit diesen Krisen? Schiebst du voll die Krise? Oder geht es auch anders? Und ich möchte mit euch einfach in die Bibel hineinschauen, wie man Krisenzeiten auch meistern kann. Allerdings, das Wort Krise findet man in der Bibel nicht. Die Sache sehr wohl, aber Krise, das Wort findet man nicht. Und wer eine Bibel mit hat, der kann so ein bisschen quer drüber mitlesen. In der Apostelgeschichte im Kapitel 16, da möchte ich euch mit hineinnehmen in die Geschichte. Und ich starte ungefähr ab Vers 9. Es ist so, dass der Paulus und sein Team, die möchten immer nach Ephesus runter. Die sind unterwegs, aber es klappt nicht. Und dann denken sie, ja, na gut, wenn es nach Süden nicht geht, dann gehen wir nach Norden. Geht auch nicht. Und also zurück wollen sie nicht, dann gibt es halt nur noch eins. Sie gehen vor und landen irgendwann in der Hafenstadt Troas und sind jetzt da am Meer. Und dann hat Paulus in der Nacht eine Vision. Er sieht einen Mazedonier, sprich Europäer, im Traum, einen Mann im Traum, der sagt, komm herüber und hilf uns. Und danach denkt er sich, na gut, diese Vision, Gott hat uns gerufen, also wir gehen jetzt darüber nach Europa, denn Gott hat uns gerufen. Gesagt, getan. So, Gott durchkreuzt also die Pläne und führt letztlich nach Mazedonien und Europa. Paulus und Co. denken sich, guter Plan, also auf. Gott hat ja geredet. Tja, und dann kommen sie nach Philippi. Paulus hat einen Mann gesehen im Traum, der gesagt hat, komm herüber und hilf uns. Wen treffen sie? Nur Frauen. Also nur, Entschuldigung, es ist einfach kein Mann dabei. Ja? Aber er hat einen Mann gesehen im Traum und denkt sich, okay, aber da sind keine Männer. Übrigens, die Stadt ist voller Männer, nur will keiner in Gottesdienst. Ne? In Philippi, da gibt es nicht einmal eine Synagoge, da gibt es nicht einmal eine Kirche, nichts. Ich wäre schon mal stutzig geworden, ne? Aber ich bin ja nicht der Paulus. Auf jeden Fall, Männer finden sie nicht, die an Gott interessiert werden, wären dafür Frauen. Eine große Hilfe sind sie auch nicht. Sie gehen einfach immer am Sabbat zu einer Gebetsstätte. Das ist irgendwo ein Platzerl am Fluss. Ja, ist auch interessant. Und erzählen den Frauen, die dazuhören, heute von Christus. So, und dann passiert es, als sie da so unterwegs sind, da kommt eine Sklavin, die kann wahrsagen, die hat einen Wahrsagegeist, ja, und die latscht immer hinter den beiden her, hinter Paulus und Silas und sagt die ganze Zeit, diese Leute sind Sklaven des höchsten Gottes, sie können euch den Weg zur Rettung zeigen, ja, also die ist so wie mit einem Werbeschild und einem Megafon und schreit die ganze Zeit hinter, auf die müsst ihr hören, die können euch den Weg der Rettung zeigen. Und das geht tagelang und irgendwann hängt von Paulus aus und sagt, das geht mir auf den Nerv. Treibt diesen Wahrsagegeist aus. Tja, und dann kann die Frau nicht mehr wahrsagen. Und dann kommen die Besitzer der Sklavin auf den Plan und sagen, oh oh, wir können mit der kein Geld mehr machen. Ganz schlecht. Und wer ist schuld? Die zwei Typen da. Also, was machen sie? Sie schleppen sie vor das Gericht auf dem Dorfplatz und dann beschuldigen sie sie allerdings etwas ganz anderes. Sie sagen plötzlich vor den Stadtregenten, beschuldigen sie die Apostel, diese Juden hier bringen unsere ganze Stadt in Aufruhr. Sie wollten Sitten einführen, die wir als römische Bürger auf keinen Fall annehmen dürfen. Um das geht's gar nicht, oder? Um was geht's? Kohle. Aber das kann man ja nicht offen sagen. Also, das sind Aufrührer und die wollen uns irgendwas aufdrücken. Die müssen wir verurteilen. Und dann steht hier in Vers 22, als dann auch noch die Volksmenge ihre Bestrafung verlangte, ließen die Stadtregenten ihnen die Kleidung vom Leib reißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen. Naja, das liest man jetzt hier einfach so. Ne? Die wurden halb tot geprügelt, heißt es auf gut Deutsch. Und als dann der ganze Rücken offen, voller Wunden war, komplett niedergeknüppelt und gefoltert, misshandelt, werden sie auf Befehl der Stadtregenten in die innerste Zelle weggesperrt und ihre Füße irgendwo in einem Block. Tiefpunkt. Und ich habe mich gefragt, wie wäre es mir gegangen? Du bist auf der Suche und fragst Gott, was willst du mit meinem Leben? Was hast du vor? Was ist der Plan? Und dann siehst du, dass Gott redet und du gehorchst dem. Und dann wirst du gefoltert, misshandelt und landest im Knast. Ich hätte Gott eine ganze Menge zu erzählen gehabt. Keine schönen Dinge. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir motzen ja oft schon rum bei geringeren Sachen. Und Österreich sind die Weltmeister im Ranzen und Sudern, oder? Das kann man einfach, wenn man hier lebt. Also, Tiefpunkt, misshandelt, verprügelt, unschuldig im Knast, ich wäre stinksauer gewesen. Und misshandelt und im Knast zu sein, das war nicht gerade auf dem Plan, ja? Das war nicht auf dem Radar und es geht auch nicht weg, wenn sie die Augen zumachen, wegrennen können sie sowieso nicht. Krise, Stress, Probleme, Ärger, Qual, Not, Angst, Schmerzen. Und es war ja nicht so, dass sie gesündigt hätten oder irgendwas falsch gemacht. Im Gegenteil, sie haben auf Gott gehört, ne? Tja, und dann ist die Reaktion spannend. Und was genau die Reaktion ist, da lesen wir miteinander hinein. Darf ich dich nach vorn bitten? Wir sind immer noch in Apostelgeschichte 16, 25 bis 34.
Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten, glaube an Jesus, den Herrn. Dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündigten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten.
Tja, so der Bericht. Paulus und Silas haben sich das Gefängnis weder ausgesucht, noch war das ihr Ziel. Sie landeten einfach dort, einfach so. Und die Situation, in der wir gerade stecken, haben uns wir auch nicht ausgesucht. Wir sind da irgendwie da drin gelandet. Und man hat manchmal wirklich das Gefühl, es ist wie ein Knast. Ja. Krise. So. Aber wir können genauso wie Paulus und Silas wählen, wie wir mit der Situation umgehen. Die beiden, was machen sie? Sie loben Gott. Und sie werden zum Segen und Menschen werden gerettet und die erste Gemeinde auf europäischem Boden entsteht. Und das hat mich fasziniert. Meine Reaktion wäre wahrscheinlich gewesen, raunzen, sudern, schimpfen und Gott alles Mögliche an den Kopf werfen. Übrigens, auch das darf man. Und manchmal tut das auch richtig gut. Also wenn du das Gefühl hast, ja, aber Gott muss man ja irgendwie gute Dinge sagen. Und wenn es dir nicht danach ist, dann ist das Lügen und nicht beten. Gell? Das sind zwei verschiedene Dinge. Manchmal ist es besser, man sagt Gott, was man wirklich meint. Und Gott sagt, ja, ich weiß, ich kenne dein Herz. Aber vielleicht kann man da auch ein bisschen was verändern. Und da in der Bibel, da wo das Menschen machen, Gott so alles Mögliche an den Kopf werfen, da sind sie genau am richtigen Ort, an der richtigen Adresse. Und Gott sagt, ja, sag mir's. Und dann gehen wir's an und verändern die Situation. Aber Paulus und Silas, die sind von vorne her weg hier, sie loben Gott. Der Knast war nicht die Berufung, das war nicht der Plan, und doch machen sie genau das, wozu sie berufen sind. Was? Nämlich von diesem Gott erzählen. Tja, nicht schlecht. Sie sind Botschafter Gottes und sie glauben noch immer, dass Gott gut ist. Also die Frage, nehme ich an, worin ich gerade stecke, die Situation, in der ich gerade bin, und werde ich zum Segen für diejenigen, die mit mir im selben Boot sind? Es ist ja schon interessant, was in der Zeit jetzt im letzten halben Jahr alles passiert ist, wo Menschen plötzlich Fragen haben, wo plötzlich Menschen merken, das Fundament und die sogenannte Sicherheit, auf die ich mich verlassen habe, die ist weder sicher, noch ist es etwas, wo man wirklich draufstehen kann. Tja, und wie gut ist es, wenn da jemand ist, der sagt, ich weiß, wer Halt gibt, wer Halt ist, wer der ewige Fels ist, wo man sich draufstellen kann. Keiner von uns hat sich die Situation ausgesucht, in der wir gerade sind. Wir können aber entscheiden, wie wir damit umgehen. Paulus und Silas loben Gott trotz Misshandlung, Ungewissheit, Schmerzen, Ungerechtigkeit. Sie waren nicht, wo sie wollten, doch wahrscheinlich waren sie genau dort, wo sie sollten. Weil Gott gesagt hat, ich habe da einen Gefängniswärter in Philippi, der muss von mir hören. Der kennt mich noch nicht. Und der stellt dann auch die entscheidende Frage, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und Paulus sagt einfach, glaub an Jesus, den Herrn. Punkt. Glaub an Jesus, den Herrn. Vertrau dein Leben ihm an. Und das ist übrigens dasselbe Wort, wie wir in der Tageslosung heute Morgen gelesen haben. Vertrau den Herrn auf deinen Wegen. Das ist das. Sie waren dort, wo sie aus Gottes Sicht sein sollten. Es entsteht eine Gemeinde, Menschen beginnen nach Gott zu fragen, werden verändert, weil Paulus und Silas mitten in der Krise mit Gott geredet und ihn gelobt haben. Ich habe mich gefragt, was haben sie gesungen, welche Lieder haben sie getrellert? Wir wissen es nicht, es wird uns nicht gesagt. Aber ich vermute mal, dass der Psalm 25 dabei war. Denn im Psalm 25, im Vers 17, gibt es ein Wort, das unserem Wort Krise am nächsten kommt. Und es ist Zara und bedeutet Probleme, jemand, der gegen mich ist, Ärger, Stress, Qual, Druck, Angst. So diese Palette. Ja? Jemand, der mir Ärger macht, Stress macht, Druck, Angst, Qual, Zara. Und ich werde jetzt einfach einige Verse beten und vielleicht kannst du mitbeten. Vielleicht kannst du auch zum Segen werden an deinem Ort. Denn Gott loben verändert alles. Du bist zwar noch immer in derselben Situation, aber dir wird klar, dass Gottes Gegenwart genau in dieser Situation den entscheidenden Unterschied macht. Benenne dein Gefängnis und vielleicht kannst du jetzt mitbeten. Nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Wer auf dich hofft, wird niemals enttäuscht. Zeig mir, Herr, deine Wege. Lehre mich tun, was du willst. Leite mich durch deine Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich vertraue ich auf dich. Und in Vers 17 heißt es, befreie mein Herz von der Angst. Befreie mein Herz von der Zara, von der Krise, von der Not. Und sprenge die Fesseln, die mir das Herz zuschnüren. Befreie mein Herz von Zara und sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Meine Hoffnung bist du allein. Gott, erlöse mich aus meiner Not. Und auch da steht wieder Zara. Gott, erlöse mich aus meiner Zara. Vers 3, wer auf dich hofft, wird niemals enttäuscht. Befreie mein Herz von Zara und sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Und dann kannst du frei sein und fröhlich. Und einer, der singt, obwohl du vielleicht dir vorkommst, als wären deine Füße in einen Zellenblock geschnürt und du kommst nicht weg. Aber es ist egal, weil Gott den Unterschied macht und du so zum Segen werden darfst, wo vielleicht andere plötzlich lebendig werden und merken, Gott hat mich nicht vergessen, nicht übersehen, sondern mich genau zu den Menschen gebracht, die seine Boten sind. Gott, erlöse mich aus meiner Zara, denn wenn ich auf dich hoffe, werde ich niemals enttäuscht. Amen.